Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Heute gibt es ein etwas längeres Intro mit ein paar wichtigen Infos bezüglich der Zukunft des Dark Crimes Podcasts, also dranbleiben. Zuerst einmal vielen lieben Dank für eure Geduld. Bei mir gab und gibt es immer noch ein paar private Dinge, die einen Großteil meiner Aufmerksamkeit fordern. Immerhin haben wir es mittlerweile so weit geschafft, dass ich wieder Luft habe und so auch weitere Folgen produzieren kann. Für die letzten Tage im April und den Monat Mai kann ich keine Garantie geben, dass regelmäßig Folgen kommen werden. Ab Juni nehme ich die Podcastarbeit jedoch wieder wie gewohnt auf. Nun ja, das ist zwar nicht so ganz richtig. Ich habe mich dazu entschieden, die Zukunft dieses Podcasts auf ein anderes, nächstes Level zu heben. Für euch wird sich dabei nicht sehr viel ändern, allerdings für mich im Hintergrund, was mir helfen wird, Zeit und Kosten, die der Podcast fordert, auszugleichen. Ab circa Mitte Mai habe ich eine Person mit an Bord, die mir im Hintergrund bei der Produktion der Folgen helfen wird. So kann ich auch in turbulenten Zeiten regelmäßig Folgen veröffentlichen und euch im Idealfall sogar mit mehr als 4 Folgen pro Monat versorgen. Zudem plane ich mit dieser Hilfe ein Pilotprojekt in Form einer Podcast-Mitgliedschaft. Ihr habt dann die Möglichkeit, durch eine Mitgliedschaft auf weitere Folgen zuzugreifen. Mit dieser Mitgliedschaft komme ich dem Wunsch von einigen von euch nach, die mich immer mal wieder gefragt haben, ob und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Das Mitgliedschaftspilotprojekt startet voraussichtlich im August 2022 und nach ein paar Monaten werde ich dann entscheiden, ob dieses Projekt gut ankommt und ich es langfristig weiterführe. Vor dem Start werde ich euch selbstverständlich mit allen Informationen versorgen, die ihr benötigt, um zu entscheiden, ob dieses Pilotprojekt etwas für euch ist oder doch eher nicht. Für jene, die an keiner Mitgliedschaft interessiert sind, wird sich nichts ändern. Zudem, und das ist wohl die größte Veränderung, die ihr bemerken werdet, habe ich die Pause genutzt und in den Podcast investiert. Ab heute gibt es eine neue Intro-Musik, welche ihr gleich hören werdet, sowie ein neues Design, welches sich an dem neuen Anzeigebild orientiert, das ich auf YouTube bereits seit einigen Folgen verwendet habe. Neben dem neuen Intro und dem neuen Design habe ich dem Podcast auch ein neues, respektive ein richtiges Logo gegönnt. Dieses wird das alte Anzeigebild auf Instagram, YouTube und in der Podcast-App ersetzen. Mit dem Logowechsel warte ich jedoch noch mindestens eine Woche, um euch Zeit zu geben, diese Folge und somit die neuen Infos zu hören, damit ihr euch nicht fragt, was denn das für ein komischer Podcast ist, den ihr da abonniert habt. Und zu guter Letzt gibt es Änderungen bezüglich der Veröffentlichungstage. Zum einen werden in Zukunft jeweils die Podcast-Folge in der Podcast-App und das YouTube-Video am selben Tag veröffentlicht. Zum anderen ändert sich der Veröffentlichungstag von Freitag auf Montagabend. Diese Änderung gilt ab Mai, also ab Montag, 2. Mai 2022. Folgen, die vorher veröffentlicht werden, werden keinen spezifischen Veröffentlichungstag haben und noch wie gewohnt zunächst in der Podcast-App und ein paar Tage später auf YouTube veröffentlicht. So, das waren alle Infos und nun starten wir mit dem heutigen Fall, der Geschichte von Cindy Song. Podcast. Cindy wurde 1980 in Südkorea geboren und verbrachte die ersten 15 Jahre ihres Lebens mit ihrer Familie in Seoul, Südkorea. Im Jahr 1995 zog sie jedoch in die USA, um bei ihrer Tante und ihrem Onkel in Virginia zu leben. Ihre Eltern ließen ihre Tochter ziehen, versprachen sie sich durch Cindys Umzug in die USA eine bessere Zukunft für ihre Tochter. Cindy war eine gute, ehrgeizige Schülerin und wurde nach ihrem Highschool-Abschluss an der Pennsylvania Universität als Studentin angenommen. Im Herbst 2001 steckte Cindy in ihrem letzten Studienjahr an der Universität und stand kurz vor ihrem Abschluss. Zusammen mit ihrer Mitbewohnerin lebte sie in einer Wohnung außerhalb des Campus und arbeitete neben dem Studium in zwei Teilzeitjobs. Halloween stand vor der Tür und wie die meisten Studenten in den USA hatten auch Cindy und ihre Freunde vor, die Halloween-Nacht auf einer Party zu verbringen. Am Abend des 31. Oktober 2001 ging Cindy, verkleidet als Bunny, mit zwei Freundinnen an einer Halloween-Party in einem öffentlichen, beliebten Club und soweit wir wissen, hatten alle Spaß und feierten bis spät in die Nacht. Um ca. 2 Uhr morgens verließ das Trio die Party und verlagerte den Abend in die Wohnung eines Freundes, wo sie Videospiele spielten und eine gute Zeit verbrachten. Gegen 4 Uhr morgens wurde Cindy von ihren Freundinnen nach Hause gefahren. Diese Minuten in den frühen Morgenstunden des 1. November 2001 war das letzte Mal, dass Cindy lebend gesehen wurde. Die Mitbewohnerin von Cindy kam später am Tag von einem Familienbesuch zurück und traf die Wohnung leer an. Sie machte sich jedoch keine Sorgen darüber, dass Cindy nicht zu Hause war. Die beiden waren zwar befreundet, doch waren sie nicht immer im Bild über die Pläne der jeweils anderen. Außerdem war zwar niemand zu Hause, aber die Wohnungstür war verschlossen und es gab keine Anzeichen dafür, dass in der Wohnung etwas Ungewöhnliches vorgefallen sein könnte. Erst als Cindys Freunde fast 3 Tage nichts von ihr gesehen oder gehört hatten, machten sie sich Sorgen und als klar wurde, dass niemand wusste, wo Cindy war, riefen sie am 4. November 2001 die Polizei und meldeten ihre Freundin als vermisst. In der Wohnung von Cindy und ihrer Mitbewohnerin sah alles normal aus und es war schnell klar, dass Cindy höchstwahrscheinlich es noch bis in die Wohnung geschafft haben muss. Ihre Freunde wussten ganz offensichtlich nicht, was mit Cindy geschehen war. Als ihre Freunde sie absetzten, warteten sie nicht, um zu sehen, ob sie in ihre Wohnung gegangen war oder nicht. Die Polizei nahm Cindys Wohnung unter die Lupe und stellte fest, dass die meisten ihrer Habseligkeiten in der Wohnung verblieben waren. Ihr Rucksack, ihr Handy und die falschen Wimpern, die sie als Teil ihres Hasenkostüms getragen hatte, waren in der Wohnung. Dies deutete darauf hin, dass Cindy es sicher bis in die Wohnung geschafft hatte, nachdem sie von ihren Freunden abgesetzt worden war. Die restlichen Teile von ihrem Halloween-Kostüm waren nicht auffindbar, was die Ermittler darauf schließen ließ, dass sie das Kostüm inklusive Bunny-Ohren noch trug, als sie verschwand. Die einzigen Dinge, die fehlten, waren ihr Kostüm, ihre Handtasche und ihre Hausschlüssel. Ihre Freunde sagten aus, dass Cindy ihre Wohnung nicht ohne ihr Handy verlassen hätte. Sie war jedoch auch dafür bekannt, spät abends, respektive sehr früh morgens, die Straße hinunter zu einem 24-Stunden-Supermarkt zu gehen. Da es keine Hinweise gab, die auf einen Einbruch hingedeutet hätten und auch die Mitbewohnerin bestätigte, dass sie nichts Auffälliges in der Wohnung bemerkt hatte, als sie nach Hause kam, wurde nach Cindys Verschwinden schnell darüber diskutiert, ob die 21-Jährige aus ihrer Wohnung verschwunden war oder ob sie diese freiwillig verlassen hatte, um ein weiteres Mal in diesen 24-Stunden-Supermarkt zu gehen. Auch wenn Cindy und ihre Freunde am Halloween-Abend auf der Party getrunken hatten, gab es keine Hinweise darauf, dass dies etwas mit ihrem Verschwinden zu tun gehabt hatte. Sprich, Cindy war nicht volltrunken und alle bestätigten, dass sie nicht über die Stränge geschlagen hatte. In ihrem Zimmer fanden die Ermittler Cindys Tagebuch. Darin schrieb sie unter anderem, dass sie mit ihren Freunden herumexperimentiert hatte. Sie hatten zusammen das allerseits bekannte grüne, rauchbare Zeugs probiert und auch die Tabletten, die mit E beginnen. Darauf angesprochen, bestätigten ihre Freunde die Tagebucheinträge zwar, doch es gab auch hier keine Anzeichen dafür, dass es sich um einen regelmäßigen Konsum handelte oder sie an jenem Abend überhaupt Substanzen intus gehabt haben könnte. Schon bald fanden die Ermittler heraus, dass sich Cindy circa einen Monat vor ihrem Verschwinden von ihrem Freund getrennt hatte. Dies ließ ihre Familie zunächst befürchten, dass sich Cindy aus Trennungsschmerz etwas angetan haben könnte. Ihre Freunde teilten diese Vermutung jedoch nicht. Sie erklärten, Cindy habe die Trennung sehr gut verkraftet und es habe überhaupt keine Anzeichen von Verzweiflung gegeben. Kurz nach dem Beginn der Ermittlungen meldete sich eine mögliche Augenzeugin bei der Polizei. Sie sagte aus, sie habe in Philadelphias Stadtteil Chinatown die vermisste Cindy gesehen. In einem Auto sah sie einen Mann und eine junge Frau, die Cindy sehr glich. Die vermeintliche Cindy soll um Hilfe geschrien haben und als die Augenzeugin sich dem Auto nähern wollte, forderte der Mann sie auf, vom Auto fernzubleiben, was diese auch tat. Die Ermittler nahmen diese Spur auf und versuchten, den von der Zeugin beschriebenen Mann ausfindig zu machen, was ihnen jedoch nicht gelang. Nach weiteren Befragungen änderte sich die Geschichte der Zeugin mehrmals, was die Ermittlungen schwierig gestalteten und schlussendlich dazu führte, dass die Ermittler diese vermeintliche Spur fallen ließen. Die Geschichte schien erfunden zu sein oder zumindest nichts mit Cindys Verschwinden zu tun zu haben. Nachdem ihre Tochter als vermisst gemeldet wurde, flogen ihre Eltern aus Südkorea ein und räumten bald darauf ihr WG-Zimmer und alle ihre Habseligkeiten aus der Wohnung, worüber die Ermittler natürlich nicht glücklich waren. Schließlich wurde so alles vernichtet, was man im Zuge der Ermittlungen als mögliche Beweise hätte finden können. Für einen kurzen Zeitraum untersuchten die Polizeidienststellen aus Minnesota und Wisconsin eine mögliche Verbindung zwischen Cindys Fall und dem Verschwinden von 4 weiteren College-Studenten, die um Halloween 2002 nach dem Besuch von Halloween-Partys verschwunden waren. In den Fällen von Cindy Song, Joshua Gimond, Erica Dahlquist, Chris Jenkins und Michael Noll gab es jedoch keine Beweise für irgendeine Art von Verbindung. Wenn ich zu diesen einzelnen Fällen genügend Informationen zusammenbekomme, werde ich daraus eine Extra-Folge machen. Im Jahr 2003 wurde der Bankräuber und Serienmörder Hugo Zelensky als Verdächtiger im Zusammenhang mit Cindys Verschwinden durchleuchtet. Der Informant und frühere Freund von Zelensky, Paul Weekly, teilte der Polizei mit, dass Zelensky zusammen mit seinem Komplizen Michael Kerkowski eine Frau entführt und bis zu ihrem Tod bei sich festgehalten hatte. Zelensky gab zu, Cindy entführt zu haben, sagte den Ermittlern jedoch, dass Kerkowski derjenige war, der sie getötet und die Hasenohren, die sie trug, als Souvenir behalten hatte. Zelensky sagte der Polizei, er und sein Komplize hätten Cindy für eine Prostituierte gehalten und sie entführt. Er sagte, dass Cindys Leiche in Luzerne County, Pennsylvania, vergraben war. Die Informationen, die Paul Weekly der Polizei über andere Verbrechen und Morde gab, die durch Zelensky begangen wurden, hatten sich alle als wahr erwiesen, so dass es wenig Grund gab, an diesen Informationen über Cindy zu zweifeln. Die Polizei durchsuchte Zelenskys Haus und Grundstück. Sie fanden insgesamt 12 Leichen vergraben in seinem Garten, aber keine davon war Cindy. Bei 2 der Leichen handelte es sich jedoch um Michael Kerkowski, der frühere Komplize von Zelensky, und dessen Freundin Tammy. Die Entdeckung von Kerkowskis Leiche bedeutete, dass die Ermittler bei ihrer Suche nach Cindy in eine Sackgasse geraten waren. Die Polizei konnte Zelenskys Beteiligung an Cindys Entführung nicht beweisen und er wurde so nie angeklagt. Hugo Zelensky ist ein ziemlich interessanter Verdächtiger. Er wurde von 2 Mordanklagen freigesprochen, die sich auf Mordopfer bezogen, welche auf seinem Grundstück vergraben waren. Und er hatte insgesamt viel Glück mit dem Rechtssystem. Hier ins Detail zu gehen, würde den Rahmen sprengen und ich möchte nicht von Cindys Geschichte ablenken. Über Hugo Zelensky werde ich jedoch in einer separaten Podcast-Folge berichten. In Cindys Fall wurden, zu Recht, bald Stimmen laut, wieso es keine Kameraaufnahmen von Cindy gab, wenn sie doch, wie die Polizei vermutete, in den 24-Stunden-Supermarkt an der Ecke gegangen war. Nun, hier muss man bedenken, dass wir nicht wissen, ob Cindy wirklich dorthin wollte und wenn ja, ob sie es überhaupt bis zum Geschäft geschafft hatte. Zum anderen stellte sich heraus, dass die Kameras des Supermarktes die Aufnahmen nur eine gewisse Zeit speicherten und diese dann von neuem Videomaterial überspielt wurden. Und wie wir es bereits von anderen Fällen kennen, waren die Aufnahmen jener Nacht bereits gelöscht, als die Polizei diese ansehen wollte. Die Polizei musste auch in Cindys Fall viel Kritik einstecken. Insbesondere Studentengruppen und Organisationen der Universität kritisierten das Vorgehen der Polizei nach Cindys Verschwinden. Sie bemängelten, die Polizei habe vor allem in den ersten Tagen, nachdem Cindy vermisst gemeldet wurde, zu wenig gemacht und zu langsam gearbeitet. Ich habe schon viele Fälle recherchiert und gehöre auch zu denen, die die Polizeiarbeit in unzähligen Fällen kritisch betrachtet. In Cindys Fall muss ich die Ermittler jedoch ein bisschen in Schutz nehmen. Hier muss man bedenken, dass sie wirklich von Null mit den Ermittlungen starten mussten. Es gab keinen Tatort, keine Leiche, keine noch so kleinen Beweise, mit denen sie ihre Ermittlungen hätten beginnen können. Leider ist es nicht wie in TV-Serien oder Filmen, wo glücklicherweise die Beweise vom Himmel direkt in den Schoß der Ermittler fallen. Das Einzige, was ich hier zu bemängeln habe, ist diese Geschichte mit den Überwachungskameras. Es ist selbst bei uns True Crime Junkies allerseits bekannt, dass Kameras meistens entweder nicht funktionieren oder, wenn sie denn funktionieren, die Aufnahmen innert kürzester Zeit überspielt werden. Man sollte annehmen, dass auch die Polizei über dieses Wissen verfügt und entsprechend reagieren sollte. Zudem muss man beachten, dass Cindys Familie in ihrer Verzweiflung die Wohnung geräumt hat, was mögliche Beweismittel oder Spuren vernichtete. Dabei soll das keine Kritik an ihrer Familie sein. Ich hüte mich davor, hier zu behaupten, ich wisse, wie sich eine Familie zu verhalten hat, die einer der größtmöglichen Albträume durchleben muss. Auch die Universität, an der Cindy studierte, geriet in den Fokus der öffentlichen Kritik. Kritisiert wurde vor allem eine angeblich mangelnde Sicherheitsstruktur für Studierende. Hier teile ich die Meinung der Kritiker nicht. Cindy hat nicht auf dem Campus gelebt und ist auch nicht auf dem Areal verschwunden. Der Universität fehlendes Handeln zu unterstellen, finde ich ebenso unangebracht. Schließlich waren es die Verantwortlichen der Uni, die dafür sorgten, dass Cindys Verschwinden über lange Zeit immer und immer wieder in den Medien aufgegriffen wurde und die Universität hat Cindys Familie kostenlos eine Wohnung und Internetanschluss auf dem Campus zur Verfügung gestellt, während sie vor Ort nach ihrer Tochter suchten. Nach ein paar Jahren wurden Gerüchte laut, die Polizei würde Cindys Akte schließen. Dieses Gerücht wurde vom leitenden Ermittler jedoch ausdrücklich abgewiesen. Er wird nicht müde zu untermauern, dass Cindys Fall niemals abgeschlossen werden würde, solange keine Verhaftung erfolgt ist oder sie im Idealfall Cindys Leiche gefunden haben. In Cindys Fall bleiben bis heute viele Fragen offen. Hat sie ihre Wohnung wirklich freiwillig verlassen? Wenn ja, war der Supermarkt ihr Ziel? Ist ihr jemand bis dahin gefolgt oder ist sie auf dem Hin- oder Rückweg der falschen Person über den Weg gelaufen? Oder wäre der Fall gelöst, wenn Zelensky seinen Komplizen nicht ermordet hätte? Sollte es nicht irgendwelche Beweise geben, die Zelensky der Polizei übergeben könnte? Spuren von Cindy in seinem Haus, als sie dort gefangen gehalten wurde zum Beispiel. Und was ist mit den Hasenohren geschehen, die sein Komplize angeblich als Souvenir behalten hat? Hat Zelensky ihn deshalb ermordet, weil er wütend wurde, als er das Souvenir entdeckt hat? Oder weil Zelensky Angst hatte, dass sein Komplize reden könnte? Wieso sollte er ihn umbringen, nur um den Mord später selbst zu gestehen? Oder haben die beiden tatsächlich nichts mit Cindys Verschwinden zu tun gehabt und Zelensky macht sich einen Spaß daraus, die Ermittler zu belügen? Hat er den angeblichen Komplizen wegen etwas anderem ermordet und schiebt diesem nun den Mord an Cindy in die Schuhe, jetzt wo dieser nicht mehr selbst reden kann? Die Geschichte zeigt, dass insbesondere Serienmörder sich gern mit Morden brüsten, die sie gar nicht selbst begangen haben. Wiederum behauptete Zelensky ja, dass nicht er Cindy ermordet hatte, sondern nur dabei war. Viele Fragen und keine Antworten. Bevor sich nun einige in wilde Theorien stürzen, sei abschließend noch gesagt, dass sowohl die Mitbewohnerin wie auch die Freunde, die mit Cindy an jenem Abend unterwegs waren, als Verdächtige ausgeschlossen wurden. Dasselbe gilt für Cindys Ex-Freund. Ebenso wurden alle Personen, die an jenem Abend auf oder nach der Party in irgendeiner Weise mit Cindy Kontakt hatten, befragt und als Verdächtige ausgeschlossen. Es scheint in diesem Fall wirklich ein Verbrechen durch eine fremde Person gewesen zu sein, was die Aufklärung umso schwieriger macht. Wie gesagt, Fragen über Fragen, keine Antworten und eine Familie, die bis heute versucht herauszufinden, was mit Cindy geschehen ist. Und nun seid ihr gefragt. Was denkt ihr, ist mit Cindy geschehen? Glaubt ihr Zelenskys Geschichte oder denkt ihr, dass etwas anderes in jener Nacht geschehen ist? Schreibt eure Gedanken und Theorien in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder später auf YouTube, sobald das Video online ist. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch Cindys Geschichte anzuhören. Und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, lasst mir ein Abo in eurer Podcast-App oder auf YouTube da. Und über ein Like auf YouTube und Instagram freue ich mich immer sehr. Außerdem könnt ihr mich auf Instagram unter Dark Crimes Podcast folgen. Dort findet ihr die Posts zu den aktuellsten Folgen sowie kurze Update-Stories und alles rund um True Crime. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Zeit und wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.